Ja, dann herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich möchte euch heute was erzählen zu einem kleinen Mobilfunkrouter, dem TP-Link M7350 und der Software Rayhunter von der EFF aus der USA. Und zwar erstmal zu mir. Auf Mastodon liest man manchmal von mir. Ich heiße SamufERX. Die meisten nennen mich aber Lutz. Und in meinem Berufsleben mache ich Sachen mit Softwareentwicklung und so Anforderungen, die aus dem Business kommen. Ich springe seit 2022 im Chaos rum und befasse mich in meiner Freizeit immer mit allem, was mich sprunghaft interessiert und unternehme ganz viel mit meinen Kindern. Eins dieser Themen war der TP-Link M7350 und ich komme eigentlich eher aus der Web- und Mobile-Entwicklung, habe das erste Mal was mit Hardware gemacht, was für mich eine ganz andere Welt war. Und einmal als Hinweis, was ich hier zeige, ist nicht nur meine Leistung, sondern wir haben uns in der Matrix-Community zusammengeschlossen und haben da ganz viele Sachen zusammen gemacht, die ich hier zeige. Und ja, im Januar 2024 haben wir das Gerät in die Hand bekommen und ich möchte euch einmal so historisch geordnet zeigen, was wir damit erreicht haben. Und was wir umgesetzt haben, und dann am Ende möchte ich euch einmal zeigen, was ist Rayhunter überhaupt und wie wird das benutzt. Ja, und alles hat damit angefangen, dass wir irgendwie an eine Stückzahl dieser mobilen Router gekommen sind und im Chaospot haben dann mehrere Menschen gesagt, okay, wir möchten uns mit diesem Gerät befassen und dann haben wir ein Matrix-Channel und ein Repository aufgemacht, um die Informationen zusammenzutragen. Und da sind dann Dinge passiert. Zu dem Gerät an sich erstmal, das ist ein System on a Chip von Qualcomm, der da drauf verbaut ist. Das ist dann das Modem. Da ist ein Flash-Speicher drauf und da ist ein Wireless-Chipsatz drauf, um eine WLAN-Verbindung anzubieten. Und so sah das Gerät aus, als wir es dann mal komplett aufgemacht haben, von den ganzen Blechen befreit haben. Und dann haben wir mal geschaut. Und sorry, ich bin total nervös. Genau, wir haben uns dann im Internet umgeschaut, wer hat sich mit dem Gerät überhaupt schon mal befasst und haben dabei ein Forum gefunden, das heißt 4PDA. Da sind sehr viele russische EntwicklerInnen unterwegs und die haben unter anderem eine Remote Code Execution in dem Webinterface gefunden. Die Skripte, die da hochgeladen haben, waren aber teilweise gar nicht mehr verfügbar. Und wir haben aber die Payload noch gefunden, die war im Forum dokumentiert. Und wenn man mal schaut, hier unten ist der Parameter für die Web-Interface-Sprache, da kann man halt einfach einen Linux-Command mit übergeben und hat dann Zugang per Telnet. Und der mündet dann auch direkt in den Root-Zugriff. Ja, dann haben wir geschaut, was ist denn auf dem Gerät überhaupt verfügbar? Und haben gemerkt, da kann man ADB aktivieren und von da an hatten wir eine ganz bequeme Shell per ADB Shell und konnten auch ADB Push und Pull machen, um dann uns anzuschauen, was ist denn im Filesystem und die Firmware zu dumpen. Und da haben wir unter anderem das Root-Passwort gefunden. Hier sieht man den Hash. Und wenn man den bei Google eingibt, dann ist man ganz schnell bei OE Linux 123. Das ist das Standardpasswort vom Open Embedded Framework. Und aus der Firmware haben wir dann auch noch ein Device Tree Binary extrahiert. Einfach um mal zu schauen, sind denn da für Geräte, die man ansprechen kann. Und das hat uns später auch noch geholfen. Dann kurze Recap: War einer von euch auf der MRMCD24 zufällig? Ja, so drei, vier. Da hatten wir ein paar von den Dingern mit. Wenn ihr die heute auch noch mal mit habt, dann können wir im Nachgang gerne mal zusammen da drauf schauen. Wenn ihr Lust habt, sprecht mich gerne an. Ich sitze unten im Hackcenter. Als wir begonnen haben, haben wir uns überlegt, womit beschäftigen wir uns zuerst, was kann man dann auch gut anderen zeigen und das war das Display. Was können wir eigentlich damit machen? Dafür mussten wir aber erstmal wissen, was ist das für ein Display und dafür haben wir dieses Device Tree Binary benutzt, um nachzuschauen, was wird denn da geladen. Dafür gibt es ein Tool, das heißt DTVis, das ist in der Folie auch verlinkt, die lade ich später hoch, wenn ihr mal reinschauen wollt. Und in dem Device Tree haben wir dann hier gefunden, welches OLED, welche Bezeichnung und konnten damit dann weitermachen. Und dann sind halt Dinge passiert. Wir haben uns anschauen wollen, wie kommt das UI zustande? Können wir mit den UI-Teils Sachen machen? Und die Tools sind auch im Repository gelandet und damit kann man dann einfach die einzelnen Symbole für dieses Schwarz-Weiß-Display angucken, anpassen, überschreiben oder eine neue Boot-Animation bauen. Ich habe hier jetzt keine Bewegtbilder drin, aber dann gibt es halt ein Pikachu, das ein bisschen hin und her wackelt beim Hochfahren. Dann hat jemand eine sehr schlaue Frage gestellt: Was passiert denn eigentlich, wenn wir DevRandom auf das Display ausgeben und warum ist das Bild auf einmal farbig? Ja, anscheinend haben die ein Farbdisplay verbaut, aber einen Treiber geschrieben, der nur Schwarz-Weiß-Input entgegennimmt und ausgibt. Aber wir konnten dann auch Bad Apple in Farbe auf dem Gerät wiedergeben und hatten ganz viel Spaß damit 2 Abende lang, um zu schauen, was können wir denn damit noch machen. Hier jetzt noch nicht verlinkt, aber vor kurzem hat jemand Doom Hellfire für das Display implementiert in Rust. Das ist auch ganz lustig, das hat auch viel Spaß gemacht. Und um uns mit diesem Display weiter auseinanderzusetzen, haben wir überlegt, wo kriegen wir die Informationen her? Und haben dann festgestellt, dass TP-Link die Quelltexte im Source Code hat. Dank der GPL ist TP-Link nämlich dazu verpflichtet, die Linux-Quelltexte hochzuladen und zur Verfügung zu stellen. Und die haben wir uns natürlich auch angeschaut, haben festgestellt, es ist tatsächlich ein Android-Kernel. Um den selber zu bauen, mussten wir erstmal die ganzen Vendor-Sourcen auf einen normalen Kernel per Rsync übertragen und ja. Dafür haben wir dann aber ein extra Repository angelegt und mittlerweile können wir die Kernel aus den Vendor-Quelltexten auch bauen. Es funktioniert noch nicht alles so, wie wir es wollen. Ja, genau. Mittlerweile haben wir einen CPUD-fähigen Vendor-Kernel. Der kann aber nur mit der Vendor-Toolchain gebaut werden und mit Modifikationen können wir auch Farbe auf dem Display wiedergeben. Es gibt Leute, die haben sich das Gerät geschnappt und machen da gerade Mainline-Linux für verfügbar, also einen aktuellen 6er-Kernel. Das funktioniert auch schon mit Farbe, aber das Diagnose-Device von Qualcomm ist da halt dann nicht vorhanden. Da haben wir auch noch keine Lösung für. Und dann haben wir uns im 4PDA-Forum nochmal umgeschaut und da ist ein Bootpoint dokumentiert auf der Platine selber. Mit dem kann man das Gerät im sogenannten Emergency Download-Modus starten, um Firmware zu flashen, das Gerät wieder gangbar zu machen, wenn es kaputt ist. Und die haben diese Bootpoints dokumentiert und wir mussten ein bisschen basteln. Aber irgendwann hatten wir es raus und mit einer kleinen Modifikation kann man das Gerät dann auch starten in diesem EDL-Modus, weil wir so jetzt halt die Pins auch shorten können, wenn das Gerät zusammengebaut ist. Das hat jemand genutzt, um das Programm QC Boot zu schreiben. Da ist noch nicht ganz so viel passiert, aber das kann man jetzt nutzen, um mit diesen Qualcomm-SoCs im EDL-Modus zu kommunizieren. Und wir haben uns angeschaut, woher das Fast Boot kommt, das Qualcomm da nutzt. Und das haben die mit Little Kernel implementiert. Falls irgendjemand damit spielen möchte, haben wir da auch Dokumentation zu. Dann ist ja dort ein Qualcomm-Modem auf dem Gerät verbaut. Und dieses Modem kann mit AT-Kommandos angesprochen werden. Da haben wir uns erst später mit befasst und haben dann aber gelernt, dass Menschen die Möglichkeit gefunden haben, mit einem Programm, das bei 4PDA hochgeladen wurde, die IMEI und die Bandeinstellung von dem Modem zu ändern. Wir haben die Quelltexte für das Programm auch auf einem File-Server gefunden, wo Directory Listing an war. Die können wir aber nicht veröffentlichen, weil da einfach Sachen aus dem Qualcomm SDK mit drin sind, die unter Copyright sind, deswegen werdet ihr die bei uns im Repository nicht finden. Ja, ich habe da so ein kleines Fazit für mich erstmal zu diesem Part des Vortrags. Wir haben unser Projekt in verschiedenen Hackspaces vorgestellt, in Recklinghausen unter anderem und in Düsseldorf auch einmal und haben uns im 4PDA und im OpenWRT-Forum vorgestellt und dadurch sind ganz viele Leute zu uns im Repository und in den Channel gekommen und haben einfach angefangen mitzubasteln. Und da muss ich sagen, mehr Menschen war für mich mehr gut, weil mehr Dinge passiert sind und ich mehr lernen konnte. Und das hat mir da ganz besonders Freude bereitet, als dann jemand kam und mit mir über Rayhunter gesprochen hat. Da muss ich jetzt einmal disclaimern, ich habe Rayhunter nicht selber geschrieben, ich habe nicht so viele Kenntnisse über Mobilfunk, aber ich möchte euch trotzdem was dazu erzählen. Und zwar ist Rayhunter ein Gerät, um IMSI-Catcher nachzuweisen. IMSI-Catcher stellen unter anderem fest, welche SIM-Karten-Mobilfunkgeräte sich in einer Funkzelle befinden und haben teilweise auch die Möglichkeit, Gespräche auf GSM zu downgraden, und dafür strahlen die halt eine eigene Funkzelle aus und die Mobiltelefone verbinden sich dahin. Und die große Frage ist, wie kommt das jetzt beides in einen Vortrag? Im Chaospod wurde halt darüber geredet, dass die EFF Rayhunter geschrieben hat. Und die haben das für einen kleinen Mobilfunkrouter geschrieben, der heißt Orbic. Und der sieht unserem TP-Link sehr, sehr ähnlich. Und wir haben uns daraufhin das Repository angeschaut und haben gesehen, dass da eine Hardware für den europäischen Markt gesucht wird. Und jemand hat auch unseren TP-Link vorgeschlagen und wir haben uns dann dort gemeldet und wir haben uns gemeldet und haben gesagt, wir kennen das Gerät sehr gut und würden uns das einmal anschauen, weil wie beim Orbic ist ein Root-Exploit vorhanden und das Qualcomm-Diagnose-Interface, das ist auch zugänglich. Und wir wollten gerne versuchen, Rayhunter dann nutzbar zu machen. Hier sieht man den Orbic-Eimer. Wir konnten dann relativ schnell die Software auf den TP-Link portieren. Dafür mussten wir ein paar Anpassungen an der Software selber machen, zum Beispiel Settings, um mit dem Diagnose-Interface zu sprechen. Das haben wir alles in Shell-Scripts gemacht. Mittlerweile gibt es aber einen Installer, der ist in Rust geschrieben und der macht dann auch vollständig die Kette der Installation fertig. Beide Geräte haben eine ARM-CPU, deswegen konnten wir das Binary einfach vom Orbic übernehmen und auf dem TP-Link ausführen. Aber unser TP-Link hat halt nicht genug Speicherplatz. Das konnten wir mit einer SD-Karte regeln und in den Startup-Skripten mussten wir ein paar Anpassungen machen zu Faden und so, und dann lief das auch. Was ist dann passiert? Diese Shell-Skripte haben halt automatisiert, dass der Root-Exploit auf dem Gerät ausgeführt wurde, dass Telnet und ADB aktiviert sind, alle benötigten Dateien auf das Gerät gepusht werden. Und Rayhunter halt gestartet wird und getestet wird, ob das Webinterface auch wirklich erreichbar ist. Und das Shell-Skript, da war das Problem, dass das nur auf Linux-Systemen liefen, wo alle Pakete da waren, die man braucht, um den Installer auch auszuführen. Deswegen wurde das in Rust-Installer übernommen. Und damit wurden wir dann auf einmal die europäische Hardware-Empfehlung der EFF für das Tool Rayhunter. Da haben wir auch nicht mitgerechnet, aber sind dann auch in der offiziellen Dokumentation erwähnt worden. Und ja, genau. Ja, Rayhunter, was ist das eigentlich? Wie gerade schon gesagt, es ist ein Tool, um IMSI-Catcher anhand von heuristischen Merkmalen zu detektieren und den Nutzer darüber zu informieren. Und dafür hat Rayhunter sogenannte heuristische Merkmale definiert. Zwei davon sind 2G-Downgrades und fehlende Verschlüsselung, also Null-Cypher-Verschlüsselung. Und dafür schaut sich Rayhunter halt den Netzwerkverkehr an, der über das Mobilfunkmodem läuft. Ich zeige euch hier jetzt einmal das UI von Rayhunter. Hier oben links kann halt ein Recording gestartet und gestoppt werden. Hier sieht man alle Recordings, die das Gerät durchgeführt hat. Alle, die rot sind, haben Warnung erhalten. Also da hat die Heuristik getriggert, dass etwas vorliegen könnte. Wenn ihr ein Recording habt, das heuristisch Merkmale aufweist, könnt ihr das der EFF zusenden per Signal oder verschlüsselter E-Mail. Und die analysieren das auch nochmal und geben euch auch Feedback, ob da tatsächlich Hinweise auf dem IMSI-Catcher sind oder nicht. Aktuell gibt es sogar einen Blogpost von der EFF, wo die gesagt haben, in welchen Ländern die sich ziemlich sicher sind, die Nutzung von IMSI-Catcher nachgewiesen zu haben aufgrund dieser Recordings. Und ihr habt die Möglichkeit, euch einen PCAP-File runterzuladen, das ihr dann unter anderem im Wireshark betrachten könnt. Das ist nämlich auch ein nettes Nebenprodukt von Rayhunter. In diesen PCAP-Files war dann für mich zum ersten Mal sichtbar, wie so GSM-LTE-Traffic überhaupt aussieht. Man sieht halt den Traffic, den eigenen Traffic, der über das Modem kam. Voraussetzung ist, man hat eine aktivierte SIM-Karte eingelegt. Und ja. Das hier war unser Proof of Concept in dem GitHub-Issue zur Hardware für den europäischen Markt. Da haben wir einmal gezeigt, okay, wir können Rayhunter benutzen. Und hier ist ein Screenshot von dem PCAP mit einer SMS, die wir uns selber an das Modem geschickt haben. Und ja, daraufhin haben die Leute von der EFF dann unsere Änderungen auch nochmal geprüft. Wir mussten, ich glaube, am Quelltext nur ein, zwei kleinere Änderungen machen und dann war es halt lauffähig mit dem Diagnose-Interface von Qualcomm. Ja. Und hier kann ich nur sagen, im Kontext von diesem TP-Link-Modem, auch wenn wir uns damit schon über ein Jahr befassen, gibt es noch ganz viel zu entdecken. Und auch bei Rayhunter gibt es noch genug zu tun und zu entdecken. Und für mich war jetzt auch das erste Mal Mobilfunk-Traffic sichtbar. Und ich habe gemerkt, wenn ich über meine Projekte rede, machen auf einmal Menschen mit. Das fand ich total schön und ich konnte dabei ganz viel lernen und genau, habe mich halt gefreut. Wenn ihr Rayhunter ausprobieren wollt, sprecht mich gerne an. Ich bin noch bis zu Ende der Veranstaltung vor Ort. Und mehr Informationen zu Rayhunter und der genauen Funktionsweise gibt es in den Slides von dem Rayhunter DevCon Talk. Den habe ich auch verlinkt. Ich lade die Slides gleich hoch. Und ja, zum Ende habe ich dann noch ein paar Danksagungen. Die lese ich jetzt nicht alle vor, aber ich habe mich sehr gefreut, dass da viele Leute mitgemacht haben. Und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Gerne. Sollen wir erst so ein Mikrofon holen vielleicht? Okay, dann wiederhole ich die Frage.
Im Moment hängt das ja alles noch sehr von dem Hinweise, dass die das TP-Link da eine aktualisierte Firmware raushaut oder sowas, oder ist das alles immer noch das Gleiche?
Also, soweit ich weiß, kriegen die Modems nicht automatisch die Firmware-Updates. Mhm. Das heißt, da sind wir eigentlich auf der sicheren Seite. Und die Remote-Code-Execution hat sich jetzt über verschiedene Hardware-Revisionen von TP-Link hin weggezogen. In der Version 3 gab es eine Remote Code Execution, die haben sie, glaube ich, mit der Version 5 fixen wollen, aber da musste man dann einfach ein bisschen anders triggern und dann war das halt auch wieder offen. Generell habe ich den Eindruck, aber das ist mein persönlicher Eindruck, wenn ich mich in den Foren umschaue, dass bei TP-Link eigentlich immer irgendwas zu finden ist bei diesen kleinpreisigen Produkten. Da muss man eigentlich immer nur ein bisschen warten und die Foren zu den Geräten im Auge haben. Kann ich noch eine Frage beantworten? Ja.
Ja, du hast gesagt, dass für die Pro 3 Rayhunter transportiert wurde. Wenn ich jetzt in den Laden gehe und mir so ein TP-Link besorge, will ich ja wahrscheinlich nicht die Pro 3 haben. Es gibt Pro 5, es gibt, ich habe jetzt hier im Repo bis Pro 9 gefunden. Könnte man das für alle ausführen oder gibt es da gerade noch?
Also die Frage war jetzt gerade, kann ich Rayhunter auch auf aktuellen Versionen von diesem Modem ausführen? Und die neueste Version, die wir bisher gesehen haben, sind V9. Geräte. Das sind die, die wir in die Hände bekommen haben. Und das sind die Geräte, wo sich Leute im Chat gemeldet haben. Und auch dafür ist Rayhunter im Moment installierbar. Noch eine Frage. Ja.
Ich finde die Story mit dem Suddenly Fabric Day.
Ja.
Ist das über SPI angeschlossen? Weil ich weiß gar nicht sonst, was das Problem bei so einem Treiber ist. Also, wie man einen Treiber schreiben müsste, um Schwarz-Weiß-Daten im RAM auf einem farbigen LCD auszugeben.
Also es ist über ein SPI angeschlossen, das Display, auf jeden Fall in der V3 und in der V3 gab es noch gar keinen Framebuffer, also keinen Linux-Framebuffer. Die hatten da einfach einen Treiber, der einfach auch nur Schwarz- und Weiß-Input angenommen hat. Und ich bin mir unsicher, aber ich glaube, ab der V4 gab es dann auch offiziell das Farbdisplay und diesen Treiber haben wir auch schon versucht, auf die V3 zu portieren, aber sind da noch nicht ganz so weit. Es müsste aber eigentlich gehen. Gerne. Also die Frage war gerade, ob Rayhunter auch mit einer eSIM funktionieren würde. Da kann ich dir jetzt nur ein Bauchgefühl geben. Ich glaube, es könnte funktionieren, wenn das Qualcomm-Diagnose-Interface halt zugänglich ist. Es gibt auch Geräte, da ist dieses Diag-Interface nicht per Standard auf. Beim TP-Link ist es offen, sobald man auf dem Linux-System ist. Aber ja, es gibt auch durchaus Mobilfunkgeräte, wo dieses Diagnose-Interface nicht per Default zugänglich ist. Und ich habe jetzt auch an mehreren Stellen gelesen, dass sie das auch ein bisschen zumauern wollen. Aber gerade in diesen Mobilfunkforen wird dann immer wieder irgendein Weg gefunden, über AT-Modem-Kommandos oder auf anderen Wegen diesen Diagnosemodus wieder aufzumachen. Also das ist dann vielleicht mit Bastelei verbunden bei neuen Geräten. Gerne. Also die Frage nach dem Betriebssystem OpenWRT auf dem Mobilfunkrouter, ja, da hat sich was getan. Wir haben uns mal angeschaut, was dafür notwendig wäre. Und vor allem wäre notwendig, dass wir das Ganze so hinkriegen, dass wir das auch mit den Tools, dass wir die Kernel mit den Tools bauen, die gerade auch für OpenWRT notwendig sind. Im Moment haben wir aber noch keinen richtigen Mainline-Kernel und haben nur die Vendor-Quelltexte. Und das gestaltet sich wohl ziemlich schwierig. Ich bin da aber auch kein Experte drin. Wir haben in unserem Repository aber einen Vorgang dazu, wo wir auch dankbar sind, wenn uns jemand hilft oder mal einen Hinweis gibt, was wir machen müssten, um da OpenWRT drauf zum Laufen zu bekommen. In der Theorie müsste es eigentlich gehen. Und genug Speicherplatz kriegen wir auf dem Gerät auch, weil wir die SD-Karte verwenden können. Noch eine Frage? Ja. Ich kann mal ein paar Folien zurückspringen. Da hatten wir so eine kleine Karte. Die Frage war, in welchen Ländern wird es verwendet? Ich bin jetzt im Chatroom von Rayhunter selber und in unserem Chatroom aktiv und der TP-Link wird vor allem, ich sag mal so, in Kerneuropa und den Balkanstaaten gerade viel verwendet. Das sind auf jeden Fall die Rückmeldungen, die ich bekomme. Ob es darüber hinaus verwendet wird, weiß ich nicht. Es macht auch niemand Telemetrie. Und in dem Channel von der EFF gibt es vor allem aus Amerika Rückmeldungen und so ein bisschen aus südamerikanischen Ländern. Und was noch offen ist, ist dieser australisch-asiatische Raum. Dafür gibt es halt noch keine Geräteempfehlung. Das ist das, was hier pink ist, weil da die LTE-GSM-Bänder nochmal anders aufgestellt sind. Ja.
Dazu eine Frage, aber es gab ja diese Jagdfunktion, mit der man die Bänder einstellen kann, die kriegt man aber trotzdem nicht in den Bereich von Asien, oder?
Das kann ich dir nicht beantworten, das können wir aber gerne mal ausprobieren. Okay. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch.